Nee, 13.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns auf das Wort für die heutige Predigt hören, ein wunderbarer Text. 5. Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. 5. Mose 4, 1 bis 8. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat, denn alle, die dem Baal Peor nachfolgten, hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vertilgt. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, lebt alle noch heute. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen wandelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist noch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, das Volk Israel bei einer früheren Gelegenheit als der, über die wir heute die Predigt hören, da lagerte das Volk Israel in der Ebene Moab und ein feindlicher König, der dort wohnt, beauftragt den Propheten Bileam, dass er das Volk vernichtet, dass er das Volk verflucht. Dass er das Volk verflucht, sodass es also nicht erfolgreich gegen den König, gegen den Balak, Krieg führen kann. Und Bileam ist nicht erfolgreich, er kann das Volk stattdessen nur dreimal segnen, statt es dreimal zu verfluchen. Und dennoch wird dieser Ort für Israel zum Verhängnis, denn die Männer des Volkes lassen sich mit den heidnischen Frauen dieser Gegend ein. Und sie verlieben sich in diese Frauen, sie lassen sich dann von den Frauen, mit denen sie zusammen leben, einladen auf die Feste der Götzen, sie opfern dort ihren Götzen, sie lassen sich verführen. Und Gott ist zornig und beauftragt, Mose das Gericht auszuüben. Mose schickt dann die Richter Israels durch das Lager und sie sollen die Anführer des Volkes töten. Sie sollen die Anführer mit dem Schwert erschlagen und ihre Leichname werden dann an Pfahlen aufgehängt, öffentlich als warnendes Beispiel in die Sonne gehängt. Ein besonders gottloser Mann lässt sich davon allerdings nicht einmal abschrecken. Er lebt weiter mit einer Midianiterin zusammen und es ist im Volk allgemein bekannt, aber er lässt sich nicht einmal davon noch im Gewissen regen. Und da wird der Sohn des Hohepriesters Aaron, Pinehas, vom Eifer Gottes ergriffen und er geht in das Zelt, wo der Mann mit seiner heidnischen Frau zusammenlebt und ersticht sie beide mit dem Speer. Diese Geschichte, diese abschreckende Geschichte und diese spannende Geschichte über den Pinehas, dem Gott dann die Gnade schenkt, dass sein Geschlecht auf ewig Priester bleiben soll. Die spannende Geschichte ist Teil unseres Predigtabschnittes. Mose beruft sich darauf und er bringt es als Beispiel an, warum wir gehorsam sein sollen, warum das Volk Israel gehorsam sein soll. Tja, wir können erstmal die Frage beantworten, wenn wir fragen, warum sollen wir gehorsam sein? Weil Ungehorsam zum Gericht Gottes führt. Ungehorsam führt zum Tod. Wie wir es in dieser Geschichte mit dem Baal Peor sehen, den das Volk angebetet hat. aber auch sonst in der Bibel ja überall deutlich wird. Ungehorsam bringt das Gericht. Aber wir sollen nicht nur aus Angst gehorsam sein. Gehorsam ist lohnenswert, gehorsam ist etwas Schönes. Ja, es erfüllt uns mit Freude, wenn wir Gott gehorsam sein können, wenn wir seinen Willen tun. Jesus sagt, es ist meine Speise, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tue. Und wir wollen heute zwei Aspekte sehen, die Mose dem Volk vorstellt, warum es gehorsam sein soll. Warum soll es gehorsam sein? Den ersten drei Kapiteln des fünften Buches Mose macht Mose einen Rückblick und das Volk soll aus seiner Vergangenheit lernen, sowohl aus seinen Fehlern als auch seinen Erfolgen. Und jetzt in Kapitel 4 bringt er auf den Punkt, was er sagen will. Und nun Israel, höre auf die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre. Darauf hören. Hören heißt es annehmen, es verinnerlichen und danach handeln. Und er macht deutlich, Gehorsam lohnt sich, denn Gehorsam bringt Leben und Licht. So der Titel der Predigt. Gehorsam bringt Leben und Licht. Bevor wir auf die Punkte eingehen, noch eine kurze Vorbemerkung. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, benutzt hier Mose viele verschiedene Worte, um über das Wort Gottes zu reden. Da sagt er ganz am Anfang, dass er Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt hat. Dann im nächsten Vers spricht er von dem Gebot Gottes, von dem Gesetz Gottes. Danach spricht er einfach nur vom Wort. Später in diesem Kapitel wird sogar das Wort Bund als Synonym für die 10 Gebote benutzt. Also viele verschiedene Begriffe und wir fragen uns, wovon Mose denn hier nun genau redet. Es ist auch schwer, genaue Trennungen vorzunehmen, genaue Definitionen zu treffen. Wir können in diesem Fall sagen, dass hier dieses Gebot in Vers 2 und diese Satzungen und Rechtsbestimmungen ziemlich identisch sind. Gebot ist sozusagen der Überbegriff für das ganze Gesetz, zum Beispiel für die ganzen 10 Gebote als Ganzes, als Stück, oder für die Kapitel 12 bis 26, wo dann die Details kommen, wo dann die 10 Gebote ausgelegt werden. Das ist das Gebot. Und Satzungen und Rechtsbestimmungen bedeutet dann in diesem Kontext, das ist sozusagen der Füllstoff. Gebot ist der Überbegriff, das Gesamtpaket und die Satzungen und Rechte sind es sozusagen. Der Füllstoff, das sind die einzelnen Gebote im Detail. Und das Wort ist Moses Verkündigung, ist Moses Interpretation und Predigt des Gesetzes. Wir können natürlich auch sagen, wir sollen dem ganzen Wort, also dem Alten wie dem Neuen Testament gehorsam sein. Und dass das hier auch gemeint ist, das schwingt sicherlich mit und hat für uns Bedeutung. Aber bevor wir so schnell übergehen und einfach sagen, die ganze Bibel hat Bedeutung, wollen wir im Blick behalten, dass Mose hier davon ausgeht, dass das fünfte Buch Mose mit dem Gesetz, wie er es hier verkündigt, dass das gemeint ist. Und wir werden noch sehen, warum das so wichtig ist. Nun also zu dem Schönen, was der Gehorsam bringt. Warum lohnt sich Gehorsam? Warum lohnt es sich für uns, dass wir Gottes Willen tun? Erstens, Gehorsam bringt Leben. Mose nennt es gleich als erstes, höre auf die Satzung, damit ihr Leben in das Land hineinkommt. Das ist natürlich eng verbunden, das Land ist ein Wohnraum, endlich nachdem das Volk 40 Jahre durch die Wüste zieht und nur in Zelten gewohnt hat, kann es jetzt endlich wohnen. Das Land bietet aber auch Lebensgrundlage, dort können sie endlich Landwirtschaft betreiben und richtige Viehzucht betreiben. Also es ist auf jeden Fall eng damit verbunden, dass das Volk wirklich Lebensraum hat. Lass uns auch auf Kapitel 30 hören, da heißt es in Vers 14, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Glück und den Tod und das Unglück vorgelegt, da ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote und Satzungen und Rechte zu halten. Ich habe dir das Leben vorgelegt, da ich dir gebiete, seine Gebote zu halten. Also mit dem Halten der Gebote kommt das Leben, mit dem Gehorsam kommt Leben und Glück. Denken wir auch an Psalm 1, den wir vorhin gehört haben. Wer das Wort Gottes tut, wer darüber Tag und Nacht sind, dem wird es gelingen auf seinem Weg. Der wird Erfolg haben. Er ist wie ein Baum, der immer grünt. Und der Segen, von dem Mose hier spricht, von dem Leben, das ist natürlich wortwörtlich gemeint. Also Israel wird gute Ernten haben. Die Israeliten werden viele und gesunde Kinder haben. Ihr Vieh wird sich reichlich vermehren. Sie werden gute Ernten haben, volle Kornspeicher. Alles, was sie tun, wird ihnen gelingen. Sie werden ihre Feinde vernichten. Sie sind wirklich umfassend gesegnet. Es ist ein wunderbares Leben in diesem Land. Es hat alles, was sie brauchen. Es wird ihnen an nichts mangeln. Wirkliches Leben im wortwörtlichen Sinne. Sie werden auch lange leben, wahrscheinlich wirklich alt werden. Dieser Segen ist also sehr einfach, in einfachen Worten zu verstehen. Der Gehorsam bringt den Israeliten das Leben, das ihnen wirklich im ganzen Umfang gut geht. Wirtschaftlich, gesundheitlich, politisch, keine Unruhen sozusagen. Es ist ein wunderschönes Leben im Land, das Gott ihnen zusagt, wenn sie ihm nachfolgen. Man könnte auch sagen, dass Gott den Gehorsam belohnt. Wir scheuen uns zwar zu Recht etwas vor dem Wort Belohnung, aber das ist hier anscheinend das richtige Prinzip. Aber wenn jetzt Lohn das richtige Wort wäre, und wir haben immer unsere Bedenken zu Recht, denn wir müssen fragen, ist denn nicht alles aus Gnade? Kommt nicht alles aus Gnade? Gibt Gott ihnen das Land nicht aus reiner Gnade? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade in Vers 1 haben wir schon diese Spannung. Ihr werdet das Land einnehmen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das heißt, wir haben hier von Anfang an diese Spannung, die wir auch stehen lassen müssen. Sei gehorsam, damit du das Land einnimmst, das dir Gott gibt. Ja, das er dir jetzt schon in deine Hand gegeben hat. Als Folge des Gehorsams gibt es das Land, denn Gott gibt es. Und so ist es auch mit dem Leben. Letzten Endes müssen wir sagen, das Leben kommt von Gott, denn Gott ist das wahre Leben, Gott ist das pure Leben, die wahre Lebensqualität und das wahre Lebensglück. Und nur von ihm kann Leben ausgehen. Er erschafft es durch sein Wort. Und hier hören wir Mose sagen, tut es und ihr werdet leben. Gott will dann das Volk mit Leben, mit Lebensreichtum und Fülle segnen. Und damit ist Wort. Mit Wort meint er, wie wir in Vers 2 lesen, so wie Gott es offenbart hat. Fügt nichts hinzu, nehmt nichts weg, denn das würde Gott verunehren. Es würde seine Integrität in Frage stellen, schwieriges Wort, Integrität in Frage stellen, ob er nicht wirklich alles gesagt hat, was notwendig ist. Das Wort Gottes ist kein Buffet, wo wir durchgehen und das schmeckt mir und das schmeckt mir und das nehme ich mit und das lasse ich doch lieber liegen, sondern das Wort Gottes ist, wenn wir schon im Bild bleiben wollen, ein Buffet, wo ich alles mitnehmen muss. Das ist meistens bei einem großen Hochzeitsbuffet nicht so gesundheitsförderlich, in diesem Fall schon. Denn in diesem Fall geht das Leben davon aus. Ja, im Gegenteil, auch nur etwas, ein kleines Stück von diesem Buffet, das Wort des Gottes liegen zu lassen, ist gesundheitsschädlich und bringt uns in Lebensgefahr. Und Mose bringt dann, wie ich eingangs gesagt habe, dieses Beispiel, was wir im vierten Buch Mose, Kapitel 25, nachlesen können, dass die Männer sich verführen lassen und er sagt dann, und alle, die daran beteiligt waren, die sind gestorben. Aber die, die Gott gehorsam waren, die seinem Wort gehorsam waren, die nicht anderen Göttern nachgelaufen sind, die leben noch. Über Gehorsam und Leben, so wie wir das hier im fünften Buch Mose lesen, können wir aber nie ohne Jesus Christus nachdenken. Und wir wollen auch den Blick auf ihn werfen, denn wir haben auch in Johannes Kapitel 1 gehört, er ist das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist Jesus Christus. Und in Vers 2 heißt es, und in ihm, im Wort, war das Leben. Wer dieses Wort hat, der hat das Leben. Wer Jesus Christus hat, das personifizierte Wort, der hat das Leben. Wer auf dieses Wort hört, wer an dieses Wort glaubt, dabei ist das Leben nicht eine Folge, als würde Gott unseren Glauben belohnen, wie man ein gutes Werk belohnt, sondern mit dem Glaube, in dem Glaube, durch den Glaube haben wir das Leben schon selbst, denn wir sind dann im Glauben mit Jesus verbunden. Da sind wir mit ihm, der das Leben ist, verbunden und nichts kann uns mehr davon trennen. Es ist also dann kein Lohndenken mehr, sondern es ist eine Identifikation. Und Leben heißt jetzt im Neuen Testament, auch dass wir das nicht vergessen, nicht mehr wie im Alten Testament, dass wir volle gute Ernten haben, dass wir viele und gesunde Kinder bekommen. Ja, Gott gibt es aus Gnade, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Gott das im Alten Testament nur eingesetzt hat als ein Bild. Er hat dem Volk Israel das versprochen. Er hat ihnen die Scheunen voll gemacht. Er hat ihnen viele gesunde Kinder gegeben. Aber er will damit nur den Segen deutlich machen. Er will damit verdeutlichen, von Gott kommt das Leben und das Leben hat eine große Fülle, einen großen Reichtum. Und jetzt haben wir diesen Reichtum in Jesus Christus. Hier ist die wahre Lebensqualität. Die ist noch viel besser als diese irdischen Dinge. Lass uns also nicht traurig sein, dass wir diesen Segen, den Israel genossen hat, dass wir den nicht mehr haben. Auch wenn es uns lieber wäre. Ja, verglichen mit der Welt sind die Christen auch arm und werden genauso krank, sterben genauso jung, sterben durch Unfälle und erleben das Unglück und das Leid, wie es in der Welt an der Tagesordnung ist. Aber dennoch haben wir das Leben Jesus Christus und es ist ein reales Leben, es ist ein besseres Leben als das, was Israel im Alten Testament gehabt hat. Aber nicht nur das, es soll dabei nicht bleiben, dass Gehorsam das Leben bringt, dass es den Israeliten hilft, dass sie das Land in seiner ganzen Fülle genießen können, noch mehr Gehorsam bringt Licht. Mahatma Gandhi hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen. Und Napoleon Bonaparte, als er an seinem Schreibtisch stand, auf der die Bibel lag, sagt, hier liegt das Buch par excellence auf meinem Tische. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu lesen. Jeden Tag lese ich es mit derselben Lust. Und der ehemalige Präsident Theodore Roosevelt hat gesagt, eine gründliche Kenntnis der Bibel ist mehr wert als ein Universitätsstudium. Große Worte, große Leute. Was bewegt einen Nichtchristen wie Gandhi, die Bibel so zu loben? Oder was bewegt einen Mann von Welt, der alles erreicht hat, wie Theodore Roosevelt, die Bibel so herauszustellen und über ein Universitätsstudium zu stellen? Was ist in der Bibel, was macht die Bibel aus, dass sie so besonders ist? Dieser Frage wollen wir jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Das Wort Licht kommt natürlich in dem Abschnitt gar nicht vor, aber wir werden gleich noch sehen, warum ich es gewählt habe. Hören wir noch einmal auf Vers 6. Bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses Volk ein so weises und verständiges Volk? Gehorsam ist nicht nur für die Israeliten gut. Es nützt nicht nur ihnen zum Leben. Gehorsam nützt auch nicht nur uns Gläubigen zum Leben, sondern Gehorsam ist missionarisch ausgerichtet. Es bedeutet, Licht für die Dunkelheit der Völker zu bringen. Licht in die heidnischen Völker. Das heißt, Israel ist ein offenes Buch. Israel liegt als ein offenes Buch da und die Heiden, die Völker darum, die lesen es. Sicherlich nicht die Kanaanäer, denn die wurden von Israel mehr oder weniger vernichtet. Aber die anderen Völker, die umliegend sind, die Babylonier, die Assyrer, die Perser später, sie lesen Israel als einem offenen Buch. Wie ist Israel? Wie ist der Gott Israels? Wie ist das Wort, auf dem Israel gegründet ist? Und sie stellen Fragen an diese Nation. Und sie sollen erkennen, diese Nation ist wirklich wahrhaftig eine große Nation. Die Heiden werden es zur Kenntnis nehmen, sie werden es nachfragen, sie werden sich interessieren für Israel als eine Gesellschaft, die politisch, wirtschaftlich, religiös, auch in Belangen von Gericht und Politik und dem sozialen Umgang miteinander, dass sie überall dazu herausragend ist. Und dass all das in der Tora, in dem Wort Gottes behandelt wird. Sie werden darüber erstaunt sein, und Vers 8, was für gerechte Satzungen gibt. Und auch hier wieder sollen wir gerecht ganz banal verstehen. Es geht einfach darum, dass es im Land Israel, in dem Volk, gerecht zugeht. Da wird für die Armen gesorgt, da werden die Schwachen oder die Ausländer nicht vor Gericht oder sonst irgendwo im Land benachteiligt. Da werden die Sklaven fair behandelt. Es lebte einfach Das Volk lebte in Gerechtigkeit, in sozialer Gerechtigkeit miteinander. Es hatte Frieden miteinander. Es hatte einen König, der auf Gott ausgerichtet war. So zumindest wird es im 5. Buch Mose gedacht. Natürlich haben die Könige dann oft in ihrer Sündhaftigkeit anders gehandelt. Aber Israel ist ein offenes Buch. Israel wird gelesen, wir werden auch so gelesen. Und es wird schon deutlich in diesem ganzen Abschnitt, es kommt aus diese besondere Position Israels. Es kommt davon, dass Gott so besonders ist und dass sein Wort so besonders ist. Denn Gott ist dem Volk nahe, heißt es in Vers 7. Wahrscheinlich geht es hier wirklich um Gebetserhörung. Wenn das Volk Israel Gott anruft, dann ist er für sein Volk da, dann handelt er an dem Volk, dann versorgt er es mit allem Guten, was es braucht. Und dann hat es natürlich die Tora, hat die Gerechtigkeit, hat gerechte Worte. Und da wird wirklich deutlich, warum diese Männer, die ich zitiert habe, so eine hohe Meinung von der Bibel haben. Denn ist es nicht so, dass sie immer noch heraussticht? Ist es nicht so, dass die Bibel immer noch heute Geltung hat für unser Leben? In die Gesetzgebung bis heute sind die 10 Gebote und andere Gebote der Bibel wichtig. Oder denken wir an die Weisheit der Sprüche, die wirklich in vielen verschiedenen Lebenslagen uns weiterhelfen können. Und ich denke auch für viele Menschen aus der Welt oft ein guter Ratgeber sind. Oder denken wir an Salomo, der von der Königin Saba besucht wurde. Sie hat gesagt, sie hat noch nie so eine Weisheit gesehen. Auf der ganzen Welt nicht. Alles, was sie auf dem Herzen hatte, konnte er ihr sagen, konnte er ihr beantworten. Also auch sie, eine Königin aus einem weit entfernten fremden Land, kann bestätigen, es ist ein weises Volk, es ist ein weiser Mann. Und deswegen habe ich zu Beginn gesagt, lasst uns nicht einfach dazu übergehen, dass die ganze Bibel wichtig ist, sondern lasst uns bei dem bleiben, was Mose sagt. Diese Satzungen, dieses Gebot, das ist wichtig. Denn genau das soll Israel halten. Dieses Gebot, was im 5. Buch Mose steht. Darin werden die Heiden erkennen, ja, das ist wirklich verständlich, das ist weise. Und es wirft ein ganz neues Licht auf diese Gebote. Denn was Israel tut, das ist nicht irgendetwas, sondern es handelt nach den Geboten Gottes. Und wenn die Heiden darauf schauen, dann werden sie erkennen, ja, das ist weise, das ist verständlich. Damit ist ja auch gesagt, auch aus der Perspektive, auch in der Situation der Heiden, ist es vernünftig, so zu handeln. Sie, die in einer ganz anderen Situation leben, die eine ganz andere Kultur, eine andere Religion haben, wenn sie auf Israel schauen, dann erkennen sie, es ist wirklich weise und verständlich, so zu handeln. Also auch für sie, auch für die Heiden wäre es gut, wenn sie so handeln. Das erkennen sie. Deswegen lohnt es sich, dass wir auch heute noch, Jahrtausende später, uns mit diesem Gesetz beschäftigen, weil genau in diesem Gesetz kommt die Weisheit heraus, dass wir die einzelnen Gebote auch studieren, nicht einfach übergehen, denn sie waren nicht nur für Israel gedacht. Es geht nicht nur darum, dass Israel weiß, wie es miteinander umgehen soll, sondern es ist dafür gedacht, dass die Heiden daran erkennen, dass es wirklich weise. Es ist gut, sich daran zu halten. Deswegen auch für uns die Aufgabe, diese Gebote zu studieren, Prinzipien daraus zu lernen, wenn wir die Gebote nicht mehr eins zu eins auf uns anwenden können. So bekommen die durch diese missionarische Perspektive des Lebens, des Gehorsams Israels, werden auch die Gebote, die uns so trocken und langweilig erscheinen, bedeutungsvoll für uns. Und hören wir auf das erste Buch Mose, Kapitel 18, Vers 18, da sagt Gott, Abraham wird gewiss zu einer großen und mächtigen Nation werden und sollen doch in ihm alle Nationen der Erde gesegnet werden. Auch hier wird schon deutlich, die ganze Geschichte mit Abraham und was danach folgt mit seinen Nachkommen, mit dem ganzen Israel, es dient dazu, dass er ein Segen für die Völker wird, dass er dieses Licht in der Dunkelheit der Welt wird. Israel war nie um seiner selbst willen errettet worden. Es war immer Werkzeug zur Errettung der Welt. Und das ist so besonders, dass wir über die Geschichte Israels nicht einfach als eine Geschichte nachdenken eines längst vergangenen Volkes, einer längst vergangenen Zeit, sondern es hat Bedeutung für das Heil der ganzen Welt. Bedeutung für unser Heil, die wir zu diesen Heiden und zu dieser Welt gehören oder gehörten. So können wir wirklich dieses Studieren, dieses Wort studieren Und in Jesaja 60, Vers 3 wird zu dem Volk gesagt, die Nationen werden zu deinem Licht wandeln und die Könige zum Glanz deines Aufgangs. Also wenn Israel so lebt, wenn Israel sich an Gott hält, dann wird es das Licht, zu dem die Nationen hingezogen werden. Und auch hier wird noch einmal von Gott selbst getoppt, was er hier eigentlich schon Wunderbares gesagt hat. Nicht nur das Volk ist jetzt dafür verantwortlich, dass die Heiden erkennen, dass Gott groß ist. In Jesus Christus haben wir die Vollendung, in Jesus Christus haben wir die Erfüllung. Wir werden auch hier auf ihn hingewiesen. Ich möchte dazu Jesaja 42 zum Beispiel lesen, Vers 6. Ich, der Herr, habe dich gerufen, also sein Knecht, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei meiner Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Was Israel nicht geschafft hat, das macht Gott durch Jesus Christus. Er wird zum Licht für die Welt. Er wird zu dem, er ist der, der Gott ganz gehorsam war, der dieses Gesetz, der diese Tora vollkommen gelebt hat. Und er ist so ein Vorbild geworden und er selbst verkündigt natürlich auch noch Größeres. Er verkündigt das Evangelium. Denen, die blind sind, das Licht, denen, die im Kerker sind, die Befreiung, denen, die im Kerker ihrer Sünde sind, die Befreiung. Wir haben also die Erfüllung, wir haben die Vollendung in Jesus Christus. Wir haben in ihm das Leben, wie wir es in Johannes 1 gehört haben. Das Wort war das Leben und dann noch im gleichen Vers, Johannes 1, Vers 2. In ihm war das Licht, er war das Licht. Er ist das wahrhaftige Licht für die Welt. Er ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist. Und es gibt uns eine wunderbare Perspektive hier, wenn es um den Gehorsam geht, wenn es um den Gehorsam des Volkes geht, dass dieser eben nicht nur getan wird, von Israel und auch von uns nicht. Einfach aus Angst vor dem Gericht Gottes oder dass Gehorsam nicht nur verstanden wird als Entbehrung oder als, ja, dass man sich sozusagen seiner Lebensfreude beschneidet, sondern uns weist der Gehorsam hin, er bringt das Leben. Und diesen vollkommenen Gehorsam hat Jesus Christus erfüllt. Er bringt uns das Leben. Und dieser Gehorsam, er bringt ein Licht in die Welt. Unser Gehorsam bringt auch ein Licht in die Welt. Es bringt ein Licht in unsere Familien hinein. Bringt ein Licht in unsere Nachbarschaften hinein. Bringt ein Licht in unsere Schulklassen hinein. Und in vollkommener Weise ist der gehorsame Jesus Christus das Licht für diese Welt geworden. Denn in ihm haben wir die Vergebung der Sünden, der uns das Evangelium verkündigt, der vollkommen gelebt hat, ohne Sünde. Und wenn wir diesem Wort anhängen, wenn wir uns an dieses Wort halten, so wie sich Israel an das fünfte Buch Mose halten sollte, dann haben wir in ihm das Leben, dann haben wir in ihm das Licht. Auch jetzt, wenn wir das Abendmahl wieder gemeinsam feiern, soll uns das bewusst sein. Wir feiern hier, dass Jesus Christus sich für uns gegeben hat, sein Blut für uns vergossen hat, damit wir zu diesem Leben und zu diesem Licht kommen. Lasst uns ihm treu und in aller Liebe und Dankbarkeit nachfolgen für alles, was er für uns getan hat. Amen. Lasst uns auf die Predigt antworten mit dem Lied Nummer 547, Sonne der Gerechtigkeit, 547.